Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In Europa ist die Idee eines ewigen Friedens alt. Schon der Philosoph Immanuel Kant stellte Überlegungen an zu einer durchgängig friedlichen Gemeinschaft der Völker. Aber konkret wurden solche Visionen erst, als sich vor genau 100 Jahren in Genf der Völkerbund gründete. Er sollte als Bund der Brüderlichkeit und Freundschaft den Frieden in der Welt dauerhaft sichern. Doch blieb die Institution, bis auf kleinere Erfolge, wirkungslos. Nicht zuletzt, weil die USA ihm nie, Deutschland, Italien, die Sowjetunion und Japan nur zeitweise angehörten. Warum das so war? Hintergründe von Ingeborg Breuer.
Ich lehne es ab, die wirtschaftliche Vereinigung und Vereinfachung der europäischen Staaten als eine Utopie anzusehen. Ich halte es vielmehr für eine unbedingte Pflicht, in dieser Richtung zu arbeiten.
1929, kurz vor seinem Tod, hielt der deutsche Außenminister Gustav Stresemann eine Rede vor dem Völkerbund in Genf.
Freilich wird sich diese Arbeit nicht mit Elan und Hurra lösen lassen. Die gehört vielmehr zu jener Tätigkeit, von der Dichter sagt, dass sie zum Bau der Ewigkeiten zwar Sandkorn nur an Sandkorn reiht, doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.
In dieser Rede hier, nachgesprochen von dem Schauspieler Alfred Bayerle, nahm Gustav Stresemann die Vision einer europäischen Einigung vorweg. Sein Plädoyer gipfelte in dem Ausruf: Wo bleibt die europäische Münze? Wo die europäische Briefmarke? Diese Rede war eine der seltenen Sternstunden des Völkerbunds, der 1920 gegründet worden war. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs mit seinen Millionen Toten und Verwundeten hatten sich in Genf 32 Staaten zusammengeschlossen. Sie wollten in Zukunft in einem Bund der Brüderlichkeit und Freundschaft den Frieden sichern. Ein hehres Ziel, was aber an der Realität scheiterte. Denn viele der Mitgliedstaaten waren verfeindet und die Umsetzung von Beschlüssen des Völkerbunds wurde oftmals durch nationale Eigeninteressen blockiert. Spott war das, was die sogenannte Genfer Liga häufig erntete, zum Beispiel von dem österreichischen Kabarettisten Hermann Leopoldi.
Friedlicher Gesinnung zieht die ganze Innung der Minister in den Saal hinein. Ho, 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 jetzt beginnt der Diplomatenschmus. Völkerfreundschaft mit Gewehr bei Fuß. Wie sympathisch, demokratisch sie beraten und sie traten aller Welt als ersten Gruß.
1917 hatte sich der amerikanische Präsident Woodrow Wilson zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg entschlossen. Aber er verfolgte dabei keine eigenen Machtinteressen, sondern Wilson wollte einen Kreuzzug der Demokratie gegen die imperialen europäischen Mächte führen. Bereits im Januar 1918 entwarf er deshalb einen 14-Punkte-Plan, der einen dauerhaften Frieden in Europa schaffen sollte.
Wilson als Präsident ist sehr friedliebend immer gewesen und hat dann wirklich geglaubt, er kann diesen Moment in diesem wirklich nun schrecklich großen Krieg nutzen, um etwas definitiv Neues zu machen. Dieses definitiv Neue, das sind diese sogenannten 14 Punkte.
Professor Gerd Krummeich über Woodrow Wilsons neue Ordnung. Der emeritierte Historiker verfasste das Buch Unbewältigte Niederlage, das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Republik.
Das Wichtige daran, nach meinem Empfinden, die folgenden Punkte. Erstens soll es nie wieder Geheimverträge zwischen Staaten geben. Der zweite Punkt, offene Meere, Freiheit der Schifffahrt. Das ist auch dann der Punkt, der am meisten kontrovers war. Gleichheit der Handelsbedingungen zwischen allen Nationen. Und dann Rüstungsbeschränkung und Kontrolle. Der 14. Punkt, das ist die Gründung eines Verbandes, Zitat, zum Zweck gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzlichkeit der kleinen und großen Staaten. Da haben wir es.
Im Dezember 1918 traf der amerikanische Präsident in Europa ein, um an den Pariser Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Die Menschen jubelten ihm zu. Vive Wilson, vive Amerika, tönte es von allen Seiten. Er galt als Hoffnungsträger für die politische Neuordnung der alten Welt.
Man hat ganz viel den neuen, Anführungsstrichen, Messias hineinprojiziert und hoffte, dass er eben die eigenen Ziele unterstützen würde.
Dr. Joachim Winzer, Verfasser des Buchs Deutschland und der Völkerbund.
Er hatte eben einen ganz großen, vielleicht amerikanischen Glauben an die Kraft der öffentlichen Meinung. Und die Hoffnung war, dass wenn dann vor einem Weltforum wie dem Völkerbund die großen und kleinen Mächte mit anderen zusammensitzen, dass man dann die Konflikte einhegen könnte. Und dass eben vor einem Weltforum die Nationen, die sich im Unrecht befinden, die also imperialistische Ziele verfolgen, dass die vielleicht von auch ihren Bevölkerungen dann zur Rechenschaft gezogen werden, dass es keinen Krieg geben könne.
Ideen, wie eine Art Weltregierung gestaltet werden könnte, gab es in Europa schon lange. Immer wieder hatten die großen Kriege auf dem Kontinent zu Überlegungen geführt, wie solche blutigen Konflikte durch völkerrechtliche Übereinkünfte gelöst werden könnten.
Das erste sehr bekannte Beispiel ist das von Hugo Grotius von 1625. Inmitten des Dreißigjährigen Kriegs versuchte er, ein System zu errichten, wie man Krieg und Frieden miteinander verbinden kann. Der zweite große Ansatz ist von dem berühmten Philosophen Immanuel Kant, der ganz genau die Bedingungen eines möglichen Friedens unter dem Titel Zum ewigen Frieden skizziert, in Form auch von Vertragspunkten.
Verboten sein sollten nach Kant zum Beispiel geheime Absprachen zwischen Staaten, erst recht gewaltsame Interventionen in andere Länder. Das Wichtigste aber war, dass das Wettrüsten gestoppt würde.
Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Das ist der Punkt, dass der Krieg nicht unbedingt die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, wie Clausewitz das formuliert hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern dass es etwas anders geben muss, dass es einen dauernden Frieden geben könnte zwischen den zivilisierten Staaten.
Im Januar 1919 hatte die Pariser Friedenskonferenz begonnen. Bereits im April wurde die Satzung des Völkerbundes von der Vollversammlung der Friedenskonferenz angenommen. 2 Monate später wurde sie von den beteiligten Staaten unterzeichnet. Und mit der Ratifizierung am 10. Januar 1920 kam es zur offiziellen Gründung des internationalen Gremiums.
Zum einen kann man hervorheben die Abrüstungsverpflichtung. Wilson forderte, dass alle Nationen ihre Rüstungen auf ein Maß reduzieren sollten, das eben mit ihren internationalen Verpflichtungen in Übereinstimmung sein sollte, sodass also die deutsche Abrüstungsverpflichtung der Beginn einer allgemeinen Abrüstung sein sollte.
Joachim Winzer über die zentralen Inhalte der Völkerbundsatzung.
Ferner gab es den für die USA selbst sehr problematischen Artikel 10, der eine Beistandspflicht konstruierte. Das heißt also, wenn ein Mitglied des Völkerbundes angegriffen wurde, dann sollten alle anderen Bundesmitglieder diesen Mitglied zu Hilfe eilen.
Doch von Anfang an ist der Völkerbund schwach, die neue internationale Ordnung ein Torso. Wilson war mit seiner Forderung nach fairen Bedingungen für alle auch für die Verlierer des Krieges gescheitert. Die Reparationen, die die Alliierten den Deutschen auferlegten, waren astronomisch hoch. Zudem blieb den Deutschen als Kriegsschuldigen und Besiegten die Mitgliedschaft in der Genfer Liga vorerst verwehrt. Dennoch mussten sie aber deren Satzung anerkennen, weil diese Satzung Bestandteil des Versailler Vertrags war. Neben dem Kriegsverlierer Deutschland fehlten noch weitere Staaten auf den Bänken im Genfer Palais Wilson. Die kommunistische Sowjetunion war nicht in der Liga, aber vor allem blieb der Platz der USA leer. Denn Präsident Wilson war es nicht gelungen, dem US-Kongress die nötige Mehrheit für den Völkerbund-Beitritt abzuringen. Die Republikaner im US-Senat lehnten die Ratifizierung des Vertrags ab.
Was eine sehr große Schwächung des Gesamtwerkes bedeutet hat. Warum, ist eine zweite Frage. Der Senat, der amerikanische, war einfach sauer darüber, dass Wilson diese ganzen Fragen vorangetrieben und zum Abschluss gebracht hatte in Versailles, ohne einmal sich bei seinen Senatskollegen zu informieren, ob sie das auch wollten.
Von Anfang an waren bedeutende Staaten im internationalen Geschehen also gar nicht im Völkerbund integriert. Dessen Einflussmöglichkeiten wurden daher drastisch eingeschränkt. Hermann Leopoldi karikierte den Völkerbund gar als eine Versammlung von Schlafmützen.
Es ist nicht Nacht, niemand schläft, alles wacht, nur der Völkerbund schläft Tag und Nacht. Erst zur Mittagszeit zieht sich Mann für Mann für die Sitzung des Rates an.
Immerhin, in den ersten Jahren gelang es dem Völkerbund, einige kleinere Konflikte zwischen Staaten diplomatisch zu befrieden. Doch meistens dominierte das Recht des Stärkeren. Erfolge lagen eher im humanitären Bereich, im Kriegsgefangenenaustausch, in der Flüchtlingshilfe, bei der Hungerbekämpfung. Und wie Professor Matthias Schulz, Historiker an der Universität Genf, hervorhebt, man sammelte in diesem, wie er es nennt, Laboratorium für eine friedlichere Welt, Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit.
Es war eine Art Experimentierstube des Multilateralismus. Im 19. Jahrhundert gab es ja das Europäische Konzert der Großmächte. Da haben sich die Großmächte ad hoc, das heißt spontan, wenn alle bereit dazu waren, zusammengefunden und über Sicherheitsprobleme diskutiert. Aber es gab eben noch keine allgemeine Zusammenarbeit aller Nationen, sondern es überwog eigentlich die bilaterale Zusammenarbeit. Und insofern war es halt hier doch eine kulturelle Neuerung, eine ganz neue Praxis.
Besonders unbeliebt war der Völkerbund in Deutschland. Man sah in ihm ein Instrument der Siegermächte, insbesondere Frankreichs, um den Verlierer des Ersten Weltkriegs klein zu halten.
Man muss sich das ja so vorstellen, dass bis 1924 immer noch eine Art versteckter Krieg war zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Belgien und Deutschland, zwischen Großbritannien und Deutschland weniger. Die USA hielten sich raus. Dadurch, dass ja Deutschland zum Teil besetzt war, vor allem von den Franzosen und den Belgiern, dadurch, dass Repressalien, Besetzung passierten, wie 1924 an der Ruhr. Das war ein Krieg nach dem Krieg.
Und doch kam es im Lauf der 20er Jahre zu einer Entspannung zwischen den beiden verfeindeten Mächten Deutschland und Frankreich. Statt in ihrer Erbfeindschaft zu verharren, versuchten der deutsche Außenminister Gustav Stresemann sowie sein französischer Kollege Aristide Briand, sich aufeinander zuzubewegen.
Stresemann hat es dann verstanden, ab 25 mit seiner sogenannten Locarno-Politik zusammen mit dem französischen Ministerpräsidenten Briand eben eine neue Friedensidee in die Welt zu setzen. Und das passte dann sehr gut. Und so konnte Deutschland dann 1926 in den Völkerbund führend mit eintreten.
Seit September 1926 war Deutschland Mitglied im Völkerbund. Als Stresemann damals mit der deutschen Delegation dort einzog, brach Jubel los, ein Zeitzeuge.
Bei Erscheinen der deutschen Delegation setzte im ganzen Saal ein wahrer Beifallsturm ein. Von allen Seiten wurde geklatscht und Bravo gerufen. Nur mit Mühe konnten sich die drei deutschen Delegierten den Weg zu ihren Plätzen bahnen. Alle wollten ihnen die Hände schütteln und ihnen persönlich zu diesem großen Ereignis Glück wünschen. Inzwischen tobte das Publikum auf den Tribünen. Tücher winken, Bravo Stresemann. Eine Szene, wie sie sich im Völkerbund noch nie abgespielt hatte.
Stürmischen Applaus erntete auch der französische Außenminister Aristide Briand, als er das Ende der Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beschwor.
Ist es nicht ein ergreifendes, erbauliches und ermutigendes Schauspiel, das nur wenige Jahre nach dem schrecklichsten Krieg, der jemals die Welt verwüstete, die gleichen Völker, die so hart aufeinandergestoßen sind, sich nun in dieser friedlichen Versammlung vereinen und sich gegenseitig ihren gemeinsamen Willen zum Zusammenwirken bei dem Werk des allgemeinen Friedens bestätigen? Welche Hoffnung für die Völker!
Die Chance war auf jeden Fall da, dass Deutschland sich wieder richtig in die Weltgemeinschaft oder in die Völkerbundgemeinschaft integriert. Durch die Aufnahme 1926, auch die Bereitschaft seitens der französischen Regierung war da, gewisse Zugeständnisse zu machen. Und als dann erste Erfolge vorzulegen waren, also Stresemann hat ja dann die Rheinlandräumung erreicht 1930, insofern konnte er Erfolge vorweisen, ist aber dann kurz darauf gestorben. Und damit brach praktisch die wichtigste Stütze einer Verständigungspolitik in Deutschland weg.
Doch es war nicht nur der Tod Gustav Stresemanns, mit dem die deutsch-französischen Annäherungen jäh zum Stillstand kamen. 1929 begann die Weltwirtschaftskrise, der Nationalismus entflammte erneut und die Idee der Abrüstung, zentral zur Verhinderung zukünftiger Kriege, wurde immer irrealer.
Wir wollen tun, als ob wir Freunde wären, sagt nächsten Tags ein Diplomat, ist
Jahr. Wir rüsten ab, ihr müsst uns Frist gewähren. Es dauert höchstens noch so 100 Jahr.
Dann gab es ja auch die Genfer Abrüstungskonferenz 1932. Und das war dann der Knackpunkt. Die Nazis, die damals schon so sehr, sehr stark waren, haben von vornherein dagegen polemisiert, weil Deutschland hatte ja total abrüsten müssen nach dem Ersten Weltkrieg.
Wenn die übrige Welt sich in unzerstörbaren Festungen verschanzt, ungeheure Flugzeuggeschwader baut, Riesentanks konstruiert, enorme Geschütze gießt, kann sie nicht von einer Bedrohung reden, weil deutsche Nationalsozialisten gänzlich waffenlos in vierer Kolonne marschieren und damit der deutschen Volksgemeinschaft sichtbaren Ausdruck und wirksamen Schutz verleihen. Wenn aber weiter der französische Ministerpräsident die Frage hebt, warum dann Deutschland Waffen fordere, die doch später beseitigt werden müssten, so liegt hier ein Irrtum vor. Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben überhaupt nicht Waffen, sondern Gleichberechtigung gefordert. Wenn die Welt beschließt, dass sämtliche Waffen bis zum letzten Maschinengewehr beseitigt werden, wir sind bereit, sofort einer solchen Konvention beizutreten.
Man hatte in Deutschland das Gefühl, man ist doch in der Rüstung noch weit hinterher, hinter den anderen Nationen. Und jetzt gleichzeitig abrüsten, das kommt gar nicht in Frage. Und Hitler hat da immer polemisiert und hat dann 1933 im Oktober eben die Mitgliedschaft im Völkerbund aus diesem Grund, wie er sagte, zurückgenommen.
Natürlich trat Hitler vor allem deshalb aus der Genfer Liga aus, weil er unbeaufsichtigt seinen Krieg vorbereiten wollte. Aber er war nicht der Einzige, der die Völkergemeinschaft verließ. Japan war bereits im März 1933 ausgetreten. 1937 folgte Italien. 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Der Völkerbund hatte auf ganzer Linie versagt. »1946 beschloss der Völkerbund seine Auflösung. An dessen Stelle trat die Organisation der Vereinten Nationen, die UNO. Hat sie aus den Konstruktionsfehlern des Völkerbundes gelernt?«
Die UNO ist aber lange nicht ohnmächtig, wie es der Völkerbund bei allen guten Absichten dann doch gewesen ist. Wir kriegen das ja täglich mit. Es gibt ja UNO-Truppen, die UNO-Schutztruppen, die überall agieren, die immer wieder an internationale Konfliktherde in Afrika und anderswo geschickt werden und von den Nationen finanziert werden. Denn es gibt ja auch einen internationalen Gerichtshof in Den Haag, der sogar Verbrecher ins Gefängnis schicken kann. Denn das der Völkerbund schon gekonnt hatte.
Doch auch heute sprechen Politikwissenschaftler wieder von einer Krise des Multilateralismus. Die Solidarität gerade zwischen den demokratischen Staaten erodiert, so der Historiker Matthias Schulz. Mit Donald Trump steht ein Präsident an der Spitze der Vereinigten Staaten, der aus seiner Verachtung für internationale Organisationen keinen Hehl macht. Und nicht nur Trump, meint Gerd Krummeich.
Ob sich der Putin für die UNO interessiert oder der Erdogan, das wage ich auch noch zu bezweifeln.
Und dabei, so der Historiker, müsse die UNO doch angesichts globaler Probleme gerade heute gestärkt werden. Doch zurzeit ist es eher umgekehrt. Da bestimmen eigene nationale Interessen, Willkür und das Recht des Stärkeren mehr und mehr die Politik.